Sie hören den Artikel Olympiastadion München (Kapitel Nutzung und Veranstaltungen, Rezeption), aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Olympiastadion München Nutzung und Veranstaltungen. Übersicht und Besucher. Das Stadion wird multifunktional genutzt und ist seit seiner Eröffnung im Jahr 1972 nach Aussagen der Olympiapark München GmbH der wichtigste Schauplatz der größten und bedeutendsten sportlichen Veranstaltungen im Olympiapark, wobei die Arena auch Treffpunkt für zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, vor allem für Konzerte, ist. Neben Fußball, Leichtathletik und Musikveranstaltungen fanden im Stadion unter anderem auch ein Tischfußballturnier, Bilanz-Pressekonferenzen, Schuhausstellungen, Parteiveranstaltungen und Begegnungen der Schach-Bundesliga statt. Auch der Cirque du Soleil trat bereits im Olympiastadion auf. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich der Olympiapark zum größten Veranstaltungs- und Freizeitzentrum Europas. Noch 2012 war das Stadion eine der meistgenutzten Sportanlagen Deutschlands. Bis zum 31. Dezember 2011 fanden dort über 1800 nacholympische Veranstaltungen statt. Insgesamt besuchten bis Ende 2015 mehr als 50 Millionen Zuschauer das Olympiastadion. Während der Nutzungszeit als Fußballarena besichtigten rund 160.000 Besucher im Jahr das Stadion außerhalb von Veranstaltungen. Seit der Profifußball 2005 in die Allianz Arena umgezogen ist, zählt das Olympiastadion etwa 100.000 Besucher pro Jahr. Dabei werden auch Touren auf das Zeltdach angeboten, das mittels Kletterausrüstung erreicht werden kann. Von dort aus kann man wahlweise durch eine Seilrutsche auf das Stadion hinuntergleiten. In den folgenden Abschnitten ist eine Auswahl an Ereignissen, die im Münchner Olympiastadion stattfanden, zusammengefasst. Fußball. Das Multifunktionsstadion wurde bis einschließlich 2005 hauptsächlich für Fußballspiele genutzt. Gemäß einer Zählung von Armin Radtke bespielte der FC Bayern bei 793 und der TSV 1860 bei 344 Begegnungen die Arena. Davon waren 38 Münchner Stadtderbys, die sowohl in der Spielerstatistik des TSV 1860 als auch in der des FC Bayern enthalten sind. Auch 14 Begegnungen der bundesdeutschen Fußballnationalmannschaft fanden im Münchner Olympiastadion statt. Zudem war München Spielort der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 und der Fußball-Europameisterschaft 1988 sowie Austragungsort zahlreicher Pokalendspiele. FC Bayern München. Der FC Bayern trug seit seinem ersten Spiel im Stadion 1972 bis zum Auszug im Jahr 2005 seine Pflichtheimspiele im Olympiastadion aus. Lediglich das erste Heimspiel der Saison 1972/73 gegen Werder Bremen fand aus organisatorischen Gründen am 20. September 1972 ein letztes Mal im Stadion an der Grünwalder Straße statt. Der FC Bayern machte während seiner Jahre das Olympiastadion neben seiner Vereinszentrale an der Säbener Straße repräsentativ für den Verein. Sie sollten gemeinsam eine identitäts- und image-stiftende Einheit bilden. Der Zuschauerdurchschnitt des FC Bayern lag stets bei über 26.000. Bis auf die Saison 1977/78 und vier Ligajahre in den 1980er Jahren lag er immer über 30.000. Seit der Saison 1992 / 93 machten die Zuschauerzahlen einen deutlichen Sprung nach oben und überschritten mit 46.036 erstmals den Jahresdurchschnitt von 40.000. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Zuschauerzahlen etwa um 16.000 pro Spiel, zwei Jahre später waren es durchschnittlich 54.839 und lagen erstmals in der Vereinsgeschichte bei über 50.000. In der Saison 1995 / 96 wurde mit 59.766 der Zuschauerrekord des FC Bayern im Olympiastadion erreicht. In der Zeit, in der der FC Bayern seine Heimspiele im Olympiastadion austrug, wurde er 17-mal Deutscher Meister, 7-mal Pokalsieger und 4-mal Sieger des höchsten europäischen Wettbewerbs. Mit dem FC Bayern als Heimmannschaft fanden hier auch zahlreiche internationale Endspiele statt. So bestritt die Mannschaft am 9. September 1975 das Hinspiel des europäischen Supercup-Endspiels gegen Dynamo Kiew vor heimischer Kulisse. Über ein Jahr später, am 23. November 1976, wurde im Olympiastadion das Hinspiel des FC Bayern im Weltpokal gegen Cruzeiro Belo Horizonte ausgetragen. In derselben Saison bestritt der FC Bayern im europäischen Supercup das Hinspiel gegen den RSC Anderlecht im Olympiastadion. Im UEFA-Pokalfinale 1996 trat der FC Bayern am 1. Mai 1996 im Hinspiel gegen Girondins Bordeaux an. TSV 1860 München. Während das Stadion an der Grünwalder Straße im Volksmund weiter als Stadion des TSV 1860 angesehen wurde, galt das Olympiastadion als das Stadion des FC Bayern. Sein Lokalrivale wechselte bis 1995 sowie in seiner letzten Saison vor dem Umzug in die Allianz Arena 2005 häufig den Austragungsort seiner Spiele zwischen dem Grünwalder Stadion und Olympiastadion. Der TSV 1860 zog in der Saison 1973/74 als Zweitligist erstmals in das Olympiastadion ein und erreichte einen Durchschnitt von 28.070 Zuschauern. In den Folgejahren gingen die Zahlen jedoch deutlich zurück. 1975/76 fanden durchschnittlich nur noch 14.353 Zuschauer den Weg in das Stadion. Aufgrund des dünn besetzten Stadions zog sich der TSV 1860 in der Folgesaison wieder in das kleinere Grünwalder Stadion zurück, wo der Verein 1977 nach zwei Relegationsspielen den Wiederaufstieg schaffte. Nach dem Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart wurde das Heimspiel der Relegation erstmals wieder im Olympiastadion ausgetragen. Nach der Bundesliga-Saison 1977/78, in der der TSV 1860 München auf 28.094 Zuschauer pro Spiel kam, stieg der Verein wieder ab und pendelte in der Folgesaison zwischen dem im Umbau befindlichen Grünwalder Stadion und dem Olympiastadion. Dabei erreichte er den sofortigen Wiederaufstieg, so dass in der Saison 1979/80 alle Partien im Olympiastadion ausgetragen werden konnten. Viele Fans des Vereins setzten sich dafür ein, dass der TSV 1860 seine Heimspiele im Grünwalder Stadion austragen sollte. Daher wurde im November 1980 erstmals seit über einem Jahrzehnt ein Erstligaspiel des Vereins dort angepfiffen. Im Februar 1981, der TSV 1860 war erneut eine Zweitligamannschaft, beschloss der Verein offiziell, sich in das Grünwalder Stadion zurückzuziehen, wo er bis 1995 blieb, als er wieder in die erste Liga aufstieg. Der damalige Präsident Karl-Heinz Wildmoser plante zwar ursprünglich einen Ausbau des Grünwalder Stadions, entschied sich jedoch aufgrund des höheren Fassungsvermögens und der VIP-Einrichtung, das Olympiastadion für die Heimspiele zu benutzen. Obwohl der TSV 1860 zu Beginn der Saison 1995/96 noch keinen Punkt erzielt hatte, beschloss die außerordentliche Delegiertenversammlung der Fußballabteilung den endgültigen Umzug ins Olympiastadion. Dort blieb der Verein bis zum erneuten Abstieg in der Saison 2003/2004, nachdem Wildmoser infolge von Korruptionsvorwürfen als Vereinspräsident zurückgetreten war. In der Spielzeit 2004/2005 wurden nur noch 6 Spiele aus Sicherheitsgründen im Olympiastadion ausgetragen. In der Saison 1996/97 verbuchte der TSV 1860 München mit 34.649 pro Spiel seinen besten Zuschauerdurchschnitt im Olympiastadion. Während seiner letzten vollständigen Saison im Olympiastadion hatte der Verein zwar noch um die 28.488 Gäste pro Spiel, aufgrund der Stadionarchitektur und der weitaus höheren Kapazität reichten die Zahlen jedoch nicht aus, um eine dichte Stadionatmosphäre zu erzeugen. Der TSV 1860, der 2006 seine Anteile der Allianz Arena an den FC Bayern verkaufte und seitdem Mieter des Stadions ist, zieht immer wieder eine Rückkehr seiner Fußballabteilung in das Olympiastadion in Betracht. Pokal-Endspiele von Vereinen. Das Olympiastadion wurde häufig für Endspiele auf Vereinsebene genutzt, entweder als Heimstadion des FC Bayern oder als neutrale Austragungsstätte. So wurden mehrere Endspiele der Champions League im Olympiastadion ausgetragen. 1993 fand dort das erste Endspiel der UEFA Champions League statt. Damit hatte nach dem Londoner Wembley-Stadion das Münchner Olympiastadion im 20. Jahrhundert die zweitmeisten Endspiele der Champions League oder seines Vorgängerwettbewerbs aufzuweisen. Bis 2007 war die Arena das Stadion, in der am häufigsten Spiele der UEFA Champions League ausgetragen wurden, bis das Olympiastadion Athen gleichzog. Am 30. Mai 1979 war München erstmals Gastgeber eines Endspiels des höchsten europäischen Vereinswettbewerbs, der zu der Zeit noch als Europapokal der Landesmeister bekannt war. Dabei besiegte Nottingham Forest die schwedische Mannschaft Malmö FF im Olympiastadion. Ein weiteres internationales Endspiel war am 26. Mai 1993 das Finale der ersten Champions-League-Saison, der Nachfolgewettbewerb des Europapokals der Landesmeister im Olympiastadion. Dabei war die Elektrizitätsversorgung des Stadions durch die umfangreiche internationale Übertragungstechnik überlastet. Lediglich als ein Techniker permanent einen Schaltknopf während der Übertragungsdauer gedrückt hielt, konnte ein Stromkreis überbrückt und das Endspiel reibungslos ausgetragen werden. Im Spiel unterlag der AC Mailand Olympique Marseille. Am 18. Mai 1997, ein Jahr nachdem der FC Bayern das UEFA-Pokalfinale gewonnen hatte, wurde zum dritten und letzten Mal das Finale des höchsten europäischen Vereinswettbewerbs im Olympiastadion ausgetragen. Hierbei gewann Borussia Dortmund gegen Juventus Turin. Anfang 2012 gab die UEFA bekannt, dass das Endspiel der Women's Champions League am 17. Mai 2012 im Olympiastadion ausgetragen wird. Der Grund war, dass das Champions League-Finale der Herren in der Allianz Arena stattfand und die UEFA das Champions League-Finale der Frauen zwar in derselben Stadt, aber in einem anderen Stadion austragen wollte. Damit wurde 7 Jahre nach dem letzten Profifußballspiel erneut ein solches im Olympiastadion ausgetragen. Das Finale bestritten die Mannschaften des 1. FFC Frankfurt und von Olympique Lyon, wobei sich die Mannschaft aus Lyon durchsetzen konnte. Zum Spiel kamen rund 50.212 Zuschauer, was einen Zuschauerrekord in diesem Wettbewerb darstellte. Es war das einzige Profispiel im Stadion seit dem Umzug der Münchner Profivereine in die Allianz Arena. Länderspiele. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trug 1974 bei der Weltmeisterschaft und 1988 der Europameisterschaft insgesamt 14 Spiele im Olympiastadion aus, davon 12 offizielle Heimspiele und 2 Spiele auf neutralem Rasen. Bei den Turnieren diente das Stadion auch für weitere Fußballspiele, darunter die beiden Endspiele. Das Stadion war 7-mal neutraler Austragungsort von Fußball-Länderspielen zweier A-Nationalmannschaften, 5-mal bei der Weltmeisterschaft 1974 und 2-mal bei der Europameisterschaft 1988. Somit wurden insgesamt 19 Länderspiele von A-Mannschaften im Olympiastadion ausgetragen. Weil Berlin als Endspielort aus politischen Gründen ausfiel, richtete München neben 3 Gruppenspielen und dem Spiel um Platz 3 auch das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 aus. In der Vorrunde war das Stadion jedoch nie ausgelastet. Es handelte sich dabei um die 3 Vorrundenspiele in Gruppe 4, an denen stets Haiti beteiligt war. In der Zwischenrunde gab es in München kein Spiel, sodass das Olympiastadion erst 2 Wochen später zum Spiel um Platz 3 wieder benutzt wurde. Diese Partie fand am 6. Juli statt, wobei Polen Brasilien mit 1:0 besiegte. Einen Tag später wurde das Endspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden vor ausverkauftem Stadion ausgetragen. Deutschland gewann mit 2:1, obwohl das deutsche Team bereits nach 2 Minuten durch ein Elfmetertor von Johan Neeskens zurücklag. Die DFB-Elf drehte das Spiel noch in der ersten Halbzeit durch Tore von Paul Breitner, der in der 25. Spielminute einen Elfmeter verwandelte, und Gerd Müller in der 43. Minute. Die Bundesrepublik Deutschland war im Sommer 1988 Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft. Neben einem Gruppenspiel, in dem das Team der Bundesrepublik Deutschland Spanien besiegte, fand im Olympiastadion am 25. Juni 1988 das Endspiel statt. Dabei gewannen die Niederlande vor 62.770 Zuschauern das Turnier gegen die Sowjetunion. Auch für die deutsche Nationalmannschaft war das Olympiastadion ein häufiger Austragungsort ihrer Heimspiele. Neben zahlreichen Freundschaftsspielen wurden dabei auch WM- und EM-Qualifikationsspiele ausgetragen. Erst Ende der 1980er Jahre verlor das Stadion für das DFB-Team an Bedeutung. So wurde dort zwischen 1988 und 1999 kein einziges Pflichtspiel der Nationalmannschaft ausgetragen. Mit dem Spiel am 1. September 2001 trug die DFB-Elf ihr letztes Spiel im Münchner Olympiastadion aus. 14 von insgesamt 130 Heimspielen fanden im Münchner Olympiastadion statt, womit es in der betreffenden Zeit mit Düsseldorf am häufigsten für Heimspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft benutzt wurde. Leichtathletik. Neben Fußballspielen und Konzerten fanden im Olympiastadion wiederholt Leichtathletikveranstaltungen statt. Abgesehen von den Wettbewerben der Olympischen Spiele erregten die Leichtathletik-Europameisterschaften von 2002 in der Arena hohe Aufmerksamkeit. Zu den Wettkämpfen vom 6. bis 11. August 2002 kamen insgesamt 303.900 Zuschauer. Zwischen 1972 und 1992 wurden alle zehn Jahre die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften und 1997 der Leichtathletik-Europacup dort ausgetragen. Zwischen 1983 und 1990 sowie erneut seit dem Jahr 2000 fand und findet in München jährlich der München-Marathon statt. Bis auf die Jahre 2000 und 2001 diente das Olympiastadion als Zielort der Läufe. Seit 2005 ist das Stadion Einlaufort des Münchner Firmenlaufs, der lediglich bei seiner ersten Ausrichtung im Jahr 2004 nicht im Olympiastadion beendet wurde. Neben den sportlichen Leichtathletik-Wettkämpfen war das Münchner Olympiastadion in den 1980er Jahren dreimal Austragungsort des Internationalen Leichtathletik-Meetings. Weitere Sportveranstaltungen: Da das Olympiastadion von Anfang an multifunktional war, gab es zu der Zeit, in der es primär für Fußballveranstaltungen genutzt wurde, auch andere Veranstaltungen im Stadion. Zwischen 1979 und 1982 war es dreimal Start - oder Zielort der Deutschlandrundfahrt, die 1979 noch Internationale Vitamalsrundfahrt hieß. Während die Arena jedoch 1979 und 1982 als Startpunkt der Deutschlandrundfahrt diente, war sie 1980 Zielort des Wettbewerbs. Ferner wurde 1989 im Stadion das Speedway-Weltfinale ausgetragen. Damit gab es bereits zur Zeit, in der noch Fußball im Stadion gespielt wurde, ein Motorsportereignis im Olympiastadion. Allerdings stiegen die Veranstaltungen, die weder Fußballspiele noch Leichtathletik-Wettkämpfen darstellten, besonders nach dem Ende des Vereinsfußball im Olympiastadion an. Noch 2005, im selben Jahr als der Fußball aus dem Stadion auszog, wurde mit dem Snowboard-Festival Air and Style, das auch in den folgenden drei Jahren und 2011 im Stadion ausgetragen wurde, zudem der Wintersport belebt. Ebenfalls wurde an Silvester 2006 der Skilanglauf-Wettbewerb Tour de Ski, der über 6 Etappen führte und 8 Tage dauerte, unter dem Zeltdach gestartet. Darüber hinaus wird jährlich seit 2010 der Boulder-Kletter-Weltcup im Olympiastadion ausgetragen und 2014 wurde das Finale der Boulder-Kletter-Weltmeisterschaft im Olympiastadion ausgerichtet. Im Jahr 2011 fand mit dem Speedman ein Triathlon-Wettkampf im Olympiastadion statt. Dabei belief sich der Triathlon auf die Disziplinen 200 Meter Schwimmen, 6 Kilometer Radfahren und 2 Kilometer Laufen. Für die Schwimmdisziplin wurde ein mobiles Schwimmbecken im Stadion errichtet. In den 2010er Jahren wurde das Stadion für diverse Motorsportzwecke wie die DTM optimiert, mit der sich die Olympiapark München GmbH eine Neubelebung des Stadions erhoffte. Ursprünglich für drei Jahre ausgelegt, wurden die DTM-Showrennen nach 2011 sowie 2012 vorzeitig eingestellt, da unter anderem die Strecke von den Fahrern als zu eng empfunden wurde. Ebenfalls fand am 11. August 2012 mit dem Freestyle-Motocross-Wettbewerb Red Bull X-Fighters im Olympiastadion ein weiteres Motorsportereignis statt. Nach der Absage der DTM unterzeichnete die Olympiapark München GmbH einen Vertrag mit dem Fernsehsender ESPN, um die jährlich stattfindenden Extremsportspiele X-Games von 2013 bis einschließlich 2015 im Olympiastadion austragen zu können. Trotz eines wirtschaftlichen Erfolgs seitens der Olympiapark München GmbH bei den ersten Spielen, insgesamt kamen rund 120.000 Besucher zu den Spielen, sagte ESPN aus wirtschaftlichen Gründen kurzfristig die ausstehenden X-Games im Olympiastadion ab. Konzerte. Neben der Olympiahalle ist das Olympiastadion seit 1982 zweiter Austragungsort für Konzerte im Olympiapark, wobei im Stadion die Freiluftkonzerte stattfinden. Die Rolling Stones waren die erste Band, die bei ihrer European Tour 1982 im Olympiastadion auftrat. Dabei spielte sie Songs aus dem aktuellen Album Tattoo You. Seit diesem Ereignis traten zahlreiche weitere Sänger und Bands im Stadion auf. Neben AC/DC galten Konzerte von Tina Turner im Jahr 1990, Michael Jackson bei zwei aufeinanderfolgenden Auftritten im Jahr 1988 mit insgesamt 140.000 Besuchern und diverse weitere Auftritte der Rolling Stones als besonders publikumswirksam. Bis einschließlich 2006 war München insgesamt sechsmal Zielort der Rolling Stones während einer Tournee. Gemeinsam mit Bon Jovi, die zwischen 2001 und 2013 ebenfalls sechsmal im Olympiastadion im Rahmen einer Tournee auftraten, nutzte keine andere Band häufiger das Stadion als Bühne. Am zweithäufigsten trat Bruce Springsteen mit fünf und am dritthäufigsten Michael Jackson mit vier Konzerten in das musikalische Rampenlicht im Olympiastadion. Auch Robbie Williams sang viermal im Olympiastadion, davon einmal als Mitglied der Band Take That. Religion und Kultur. Das Stadion ist Veranstaltungsort für kulturelle und religiöse Zwecke. Zu religiösen Großveranstaltungen wurde das Stadion erstmals 1973 und seit 1978 jährlich von den Zeugen Jehovas zum Wachturmkongress in München benutzt. Aber auch Katholikentage und evangelische Kirchentage werden im Stadion abgehalten. So fanden dort 1984 Veranstaltungen des 88. Deutschen Katholikentags statt. Drei Jahre später feierten zahlreiche Menschen im Olympiastadion die Papstmesse mit Johannes Paul II. Zur Seligsprechung von Pater Rupert Mayer, der sich zur Zeit des Nationalsozialismus in München Gleichschaltungsversuchen der Nationalsozialisten widersetzt hatte. Im Jahr 1993 wurde die Sportstätte für den Deutschen Evangelischen Kirchentag genutzt. Bereits 1999 war die Arena Ort für Public Viewing. Zum Finale der UEFA Champions League 1998/99 kamen 32.000 Menschen in das Olympiastadion. Jetzt ist das Stadion der größte Public Viewing-Ort Münchens, wobei vor allem Spiele der Fußball-Welt- und Fußball-Europameisterschaften übertragen werden. Auch zu anderen kulturellen Ereignissen treffen sich die Menschen im Stadion, so zu Open-Air-Festivals wie Rockavaria jährlich seit dem Jahr 2015 und dem jährlich stattfindenden Münchner Sommernachtstraum. 1999 beobachteten zahlreiche Menschen die große Sonnenfinsternis im Stadion. Rezeption. Stadionspezifische Rezeption. Zur Fertigstellung galt das Olympiastadion München, das lediglich kleiner als das damals veraltete Olympiastadion Berlin in der Bundesrepublik war, wegen seines Komforts und seiner Größe als Deutschlandstadion Nummer 1. Der Erdbau wurde als preisgünstiger Rückgriff auf die antike Bauweise römischer Amphitheater gesehen. Das Stadion war bis 2005 Publikumsmagnet und wirtschaftliche Stütze des gesamten Olympiaparks. Im Jahr 2000 wurde die Arena zu den fünf wichtigsten Bauwerken der Nachkriegszeit in Deutschland gezählt. Fünf Jahre später wurde das Stadion bei einer Umfrage der Architekturzeitschrift Häuser bei jenen Bauten auf Platz 1 gewählt. Die Autoren Armin Radke und Dietrich Schulze-Marmeling schrieben in ihrem Buch, dass die Arena zu den anhaltenden Erfolgen des FC Bayern seit den 1970er Jahren beigetragen habe Sie verglichen den FC Bayern mit der damals im Bückelberg-Stadion spielenden Borussia Mönchengladbach, die damals neben dem FC Bayern die größten Titelerfolge in Deutschland feierte. Die Autoren meinten, der Verein aus Mönchengladbach konnte nicht langfristig auf diesem Niveau spielen, da vor allem bei Spitzenspielen das Bökelberg-Stadion schnell ausgelastet war. Da das Publikum damals noch Haupteinnahmequelle der Profivereine war und an den Spielen des FC Bayern durchschnittlich über 10.000 Zuschauer mehr teilnehmen konnten als zuvor im Grünwalder Stadion und zudem zusätzliche Einnahmen durch Sitzplätze erzielt wurden, habe Borussia Mönchengladbach mit dem FC Bayern nicht auf Dauer konkurrieren können. Für den TSV 1860 kam laut Radtke und Schulze-Marmeling der Umzug zu spät. Nachdem der Verein 1966 deutscher Fußballmeister geworden war, stieg er, auch wegen der geringeren wirtschaftlichen Erfolge im Grünwalder Stadion, 1970 in die zweite Liga ab. Wolf Angerer erkannte 1972, dass durch die Kapazität des Stadions mit anfänglich etwa 80.000 Plätzen, die im Vergleich zu baulich möglichen 200.000 wesentlich niedriger lag, ein wichtiger Kontakt zwischen Zuschauer und Sportler entstand. 20 Jahre später kritisierte insbesondere der FC Bayern jedoch den nach seiner Meinung fehlenden Kontakt zu den Zuschauern, die möglichst nah am Spielfeld sitzen sollten, was im Olympiastadion durch die Laufbahn am Spielfeldrand nicht möglich war. Darüber hinaus wurden vom Verein die flach ansteigenden Ränge und die Halbüberdachung bemängelt. Der Spieler von 1970 bis 1974 beim FC Bayern, Paul Breitner, der beteiligt war, als der Verein in das Olympiastadion zog, meinte jedoch, dass man als Spieler sehr froh sei, wenn man manchmal Distanz zum Publikum hat. Breitner äußerte außerdem, dass das Stadion für den Fußball durch sein Ambiente eine neue Dimension sei, was sich auch auf das Publikum übertrug. Während der Fußball bis dahin eher einen schlechten Ruf hatte, ähnelte nun ein Fußballbesuch durch die Ästhetik des Stadions eher einem Kino-, Opern- oder Theaterbesuch. Nachdem die Allianz Arena errichtet war, lobte der Kunstkritiker Gottfried Knapp den Schritt zum Bau eines neuen Stadions für den Fußball. Er rühmte, die Retter des Olympiastadions, ohne deren hartnäckigen Protest sowohl die Allianz Arena nie gebaut worden wäre und die Kultur- und Sportstadt München ihr bedeutendstes Monument der Moderne sonst architektonisch grotesk verunstaltet und in einen Stadionkrüppel umoperiert hätte, der weder für den Fußball noch für die Leichtathletik getaugt hätte. Er schimpfte, dass, wenn es nach dem Willen der Politiker, der Sportfunktionäre, der Münchner Fußballgemeinde, der Presse und sogar der Olympia-Architekten gegangen wäre, München einen Architektur-Wolpertinger haben würde, mit dem sich München unsterblich blamiert hätte. Sowohl in der Allianz Arena als auch im Olympiastadion erkennt er nun zwei Bauten der Superlative, die trotz der physischen Unterschiedlichkeit verblüffend ähnlich gedacht sind. Zum Thema der Olympischen Spiele gab die Deutsche Bundespost 1972 zwei Briefmarkenserien, davon eine Serie als Blockausgabe heraus. Die von Herbert Stelzer entworfene, am 5. Juli 1972 herausgegebene Blockausgabe zeigt ein Modell des Olympiageländes und enthält auf einer Marke als Motiv das Olympiastadion. Zusätzlich benutzte man das Motiv des Stadions im Olympiajahr auf Sonderstempeln. Eine Briefmarkenserie zur Unterstützung der Stiftung Deutsche Sporthilfe, die am 11. Februar 1993 nach einem Entwurf von Joachim Ries erschien, enthält eine Briefmarke mit dem Münchner Olympiapark. Die Briefmarke mit dem Nennwert von 80 Pfennig und 40 Pfennig Zuschlag zeigt im Wesentlichen das Olympiastadion. Auch Postverwaltungen außerhalb Deutschlands gaben Briefmarken mit dem Olympiastadion als Motiv heraus, so zum Beispiel Äquatorialguinea und The Homie anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1974. Kontext, Stadion und Zeltdach. Schon während der Olympischen Spiele 1972 lobten Reporter weltweit die Leichtigkeit und Eleganz der Stadionarchitektur, die im Kontext mit der Zeltdachkonstruktion entstand. Heute stellt das Stadion mit dem Zeltdach ein architektonisches Wahrzeichen der Bundesrepublik dar, das für Individualismus, Offenheit, Transparenz und für die erblühende Demokratie steht. Das Dach gilt als das auffälligste Merkmal des Stadions und war bereits bei seiner Errichtung eine statische und optische Sensation. So meinte Peter Bode, Redakteur der Süddeutschen Zeitung, im November 1971, dass das Seilnetzdach über dem Olympiastadion als der entscheidende, geniale Wurf der Wettbewerbsarbeit angesehen werden muss. Während der Olympischen Spiele wurde das zeltartige Dach von David Binder in der New York Times als das auffallende strukturelle Symbol der Spiele bezeichnet, das durch anmutige Vertiefungen und kühne Kurven die aufregendsten Perspektiven des Olympiaparks bietet. Auch in den 2010er Jahren beschrieben Journalisten die Konstruktion als sehr modern und ihrer Zeit weit voraus. Der Reporter Alfred Dürr hielt 2013 fest, dass durch das Olympiadach das Münchner Olympiagelände das schönste und attraktivste der Welt sei und merkte an, dass auch Jahrzehnte nach den Spielen der Begriff von der Jahrhundertarchitektur keine Übertreibung sei. Ihm zufolge gehört die Architektur des Geländes mit zum Besten, was Architekten je geschaffen haben. Für Kunsthistoriker gilt das Stadion mit seiner Zeltdachkonstruktion als der bedeutendste Bau Münchens. Der Kunsthistoriker Tobias Zervosen sah in dem Stadion Formen, die ansprechend sind, und urteilte, dass die Arena einer Person trotz der hohen Kapazität nicht als groß vorkommt. Er sah im Olympiastadion eine Konstruktion, die unglaublich leicht, transparent und lichtdurchlässig wirkt, wodurch sich die noch junge Bundesrepublik 1972 als offenes Land zeigte und sich von den Olympischen Sommerspielen 1936 distanzierte. Frei Otto wurde 2015, kurz nach seinem Tod, mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet, der höchsten Ehrung für einen Architekten. In diesem Zusammenhang wurde angemerkt, dass Ottos bekanntestes Werk das Olympiadach ist. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass Otto ein Architekt war, der unter anderem der Erschaffer von denkwürdigen Gebäuden und Räumen sei. Der US-amerikanische Architekt Michael Meredith fügte hinzu, dass Otto Strukturen an seinen Grundlehren überdacht habe und meinte, dass Ottos Arbeit auf eine jüngere Generation von Architekten außerordentlichen Einfluss hatte, die sich dafür interessierten, Naturprinzipien statt idealisierte geometrische Formen zu erkunden. Die nicht vollständige Überdachung des Stadions wurde bis in die 1990er Jahre nicht als Nachteil angesehen, da bis dahin lediglich in Ausnahmefällen ein Stadion vollständig überdacht war. Dennoch wurde bereits 2 Jahre nach der Eröffnung auf die Nachteile der Zeltdachkonstruktion hingewiesen, da durch die Dacharchitektur das Aufkeimen von Stimmung im Stadion erschwert war. Der Sportreporter Dieter Kürten sagte dazu, Zitat, »Die Fußballer haben auf dem Oberwiesenfeld nie ein rechtes Verhältnis gefunden. Unter dem zerbrechlichen Gerüst, von dem sie nicht genau wissen, ob es zum Runterfallen neigt, fühlen diese sich nicht heimisch. Zitat Ende. Christian Thomas schrieb in der Frankfurter Rundschau vor dem Auszug des Münchner Profifußballs aus dem Stadion: Das ist zuallererst ein Architekturereignis gewesen, als Fußballstadion jedoch nie richtig tauglich gewesen war. Er meinte, dass allein schon durch die Architektur zum Ausdruck gebrachte Verbissenheit der Arena verhinderte, zum Hexenkessel zu werden. So sollte der Fokus der Zuschauer auf das Arena-Innere fallen, wobei hierfür das Olympiastadion von Anfang an ein lebender Anachronismus war. Er kritisiert, dass im Olympiastadion stattdessen die Oberkante der Ränge in die Landschaft eingebettet sei. Landschaft und Umgebung. Hinsichtlich der Einbettung des Stadions in die Landschaftsarchitektur erhielt das Stadion positive Rezensionen. So passt sich laut Wolf Angerer die Architektur der Hochbauten wie dem Olympiastadion der reizvollen, abwechslungsreichen olympischen Landschaft an. Die Olympiaplaner konnten erfolgreich der Gefahr des Gigantismus widerstehen. Statt gigantisch aufzuragen, fügen sich die Bauten wie das Stadion harmonisch in das Landschaftsbild ein. Fritz Auer meinte, dass, wenn man sich dem Stadion nähert, dem Betrachter die Arena durch den Erdbau nicht wie eine immer größer werdende Wand vorkommt, der man entgegengeht und die einen erschreckt und verfolgt, sondern es öffnet sich das Hauptstadion vor einem plötzlich. Wie um das Stadion Slaski in Polen, befindet sich auch um das Olympiastadion eine hügelige Landschaft, wodurch das Stadion viel kleiner wirke, als es ist. Der Autor Werner Müller lobte die Bauten im Olympiapark und merkte an, dass es den Architekten gelungen sei, die Bauwerke nicht als selbstständige Bauten, sondern als Bestandteil der Landschaft erscheinen zu lassen. Er erkannte, dass Sportstätten durch die Überlagerung von zwei unterschiedlichen Systemen bestimmt werden. Zum einen erscheint die in den Boden eingelassenen Sportstätten als modellierte Geländeoberfläche und organische Gestaltform. Zum anderen erscheint die Dachkonstruktion als eine zusammenhängende technische Struktur in weit ausschwingenden Kurven, die alle Sportstätten überspannt, sodass der Zusammenhang mit der Landschaft erhalten bleibt. Dabei wird besonders der Bereich des Sports in der Landschaft als besondere Zone akzentuiert und eine Einheit verkörpert. Zur Entwicklungsplanung Olympiapark 2018 für die Bewerbung für die Olympischen Winterspiele in jenem Jahr stellte das Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München fest, dass weltweit mit Architektur Made in Germany das berühmte Zeltdach im Olympiapark in München und seine damit verbundene Landschaft assoziiert wird. Auch Peter Gössel und Gabriele Leuthäuser sahen in der Konstruktion einen Schirm über der Landschaft, der einen optimalen Lichteinfall gibt. Ihrer Meinung nach wurde für die Olympischen Spiele 1972 nicht nur ein Stadion gebaut, sondern darüber hinaus ein großstädtischer Erholungsraum, bei dem Bauten, Wege und Vegetation ineinandergreifen, geschaffen. Dabei wurde die nähere Umgebung mit Olympiaturm und Olympiaberg in das landschaftsarchitektonische Konzept einbezogen. Denkmalschutz und Urheberrecht. Im Jahr 1997 wurden die Gebäude unter der Zeltdachkonstruktion mit dem teilüberdachten Olympiastadion unter Denkmalschutz gestellt. Das Olympiastadion ist auch Teil des denkmalgeschützten Ensembles Olympiapark. Die Arena ist bis einschließlich 2080 durch das Urheberrecht geschützt, das derzeit bei Günter Behnisch's Sohn Stefan Behnisch liegt. Deshalb darf das Stadion nicht abgerissen werden und konnte im Laufe der Jahre nur geringfügig verändert werden. Nach Wilfried Spronk, ehemaliger Geschäftsführer der Olympiapark München GmbH, wurde die Architektur des Olympiaparks zu einem Markenzeichen Münchens, weshalb Umbaumaßnahmen in Park und Stadion bei der Bevölkerung stets auf kontroverse Diskussionen stoßen. Der Zeitschrift Sports zufolge wurde der Denkmalschutz dem Stadion allerdings zum Verhängnis. Dadurch, dass es das ästhetisch anspruchsvollste Stadion Deutschlands sei, müsse man im Falle eines Umbaus in ein Gesamtkunstwerk eingreifen. Der Artikel Olympiastadion München, Kapitel Nutzung und Veranstaltungen, Rezeption, wurde von Blick am 18.09.2016 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/bypsilon-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Olympiastadion München. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.